Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich freue mich, wieder am Start zu sein, weil, was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, ich war im Urlaub und hatte gleichzeitig auch einen relativ großen Wechsel, der in meinem Leben stattgefunden hat. Ich habe den Arbeitgeber gewechselt und hatte dadurch eben auch kurzerhand keinen Laptop mehr und konnte dadurch erstmal auch keinen Podcast mehr aufnehmen. Das heißt, ich musste ein bisschen vorproduzieren. Ich hoffe, ihr habt davon natürlich nichts mitbekommen, außer dass dieser Podcast jetzt einen Tag zu spät ist. Naja, jedenfalls würde ich sagen, starten wir direkt wieder in unser neues Werk. Und ich habe das Gefühl, nur noch mal kurz off topic, dass langsam aber sicher die Pollenallergie bei mir wieder reinkickt. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hört, aber so langsam aber sicher geht's wieder los. Da freut man sich natürlich drauf. Aber gut, wir sind immer noch bei Friedrich Nietzsche. Auf geht's. Allmählich hat sich in mir herausgestellt, was jede große Philosophie bisher war, nämlich die Selbstbekenntnis ihrer Urheber und eine Art ungewollter und vermerkter Memoirs. Insgleichen, dass die moralischen oder unmoralischen Absichten in jeder Philosophie den eigentlichen Lebenskeim ausmachten, aus dem jedes Mal die ganze Pflanze gewachsen ist. In der Tat, man tut gut und klug zur Erklärung davon, wie eigentlich die entlegensten metaphysischen Behauptungen eines Philosophen zustande gekommen sind, sich immer erst zu fragen, auf welche Moral will er hinaus? Ich glaube demgemäß nicht, dass ein Trieb zur Erkenntnis der Vater der Philosophie ist, sondern dass sich ein anderer Trieb hier wie sonst der Erkenntnis und der Verkenntnis nur wie eines Werkzeugs bedient hat. Wer aber die Grundtriebe des Menschen daraufhin ansieht, wie weit sie gerade hier als inspirierende Genie oder Dämonen und Kobolde ihr Spiel getrieben haben mögen, wird finden, dass sie alle schon einmal Philosophie getrieben haben und dass jeder einzelne von ihnen gerade sich gar zu gerne als letzten Zweck des Daseins und als berechtigten Herrn aller übrigen Triebe darstellen möchte. Denn jeder Trieb ist herrschsüchtig und als solcher versucht er zu philosophieren. Freilich, bei den Gelehrten, den eigentlich wissenschaftlichen Menschen, mag es anders stehen. Besser, wenn man will. Da mag es wirklich so etwas wie einen Erkenntnistrieb geben. Irgendein kleines, unabhängiges Uhrwerk, welches gut aufgezogen, tapfer darauf losarbeitet, ohne dass die gesamten übrigen Triebe des Gelehrten wesentlich dabei beteiligt sind. Die eigentlichen Interessen des Gelehrten liegen deshalb gewöhnlich ganz woanders etwa in der Familie oder im Gelderwerb oder in der Politik. Ja, es ist beinahe gleichgültig, ob seine kleine Maschine an diese oder jene Stelle der Wissenschaft gestellt wird und ob der hoffnungsvolle junge Arbeiter aus sich einen guten Philologen oder Pilzkenner oder Chemiker macht. Es bezeichnet ihn nicht, dass er dies oder jenes wird. Umgekehrt ist an dem Philosophen ganz und gar nichts Unpersönliches. Und insbesondere gibt seine Moral ein entschiedenes und entscheidendes Zeugnis dafür ab, wer er ist. Das heißt, in welcher Rangordnung die innersten Triebe seiner Natur zueinander gestellt sind. Wie boshaft Philosophen sein können. Ich kenne nichts Giftigeres als den Scherz, den sich Epikur gegen Plato und die Platoniker erlaubte. Er nannte sie Dionysiokolakes. Das bedeutet dem Wortlaut nach und im Vordergrunde Schmeichler des Dionysos, also Tyrannenzubehör und Speichellecker. Zu alledem will aber noch sagen, das sind alles Schauspieler. Daran ist nichts Echtes. Denn ja, sie waren eine populäre Bezeichnung des Schauspielers. Und das Letztere ist eigentlich die Bosheit, welche Epikur gegen Plato abschoss. Ihn verdroß die großartige Manier, dass sich in Szene setzen, worauf sich Plato samt seinen Schülern verstand, worauf sich Epikur nicht verstand. Er, der alte Schulmeister von Samos, der in seinen Gärtchen zu Athen versteckt saß und 300 Bücher schrieb. Wer weiß, vielleicht aus Wut und Ehrgeiz gegen Plato? Es brauchte 100 Jahre, bis Griechenland dahinter kam, wer dieser Gartengott Epikur gewesen war. Kam es dahinter? In jeder Philosophie gibt es einen Punkt, wo die Überzeugung des Philosophen auf die Bühne tritt. Oder, um es in der Sprache eines alten Mysteriums zu sagen, ich probiere es jetzt mal, ich glaube, es ist lateinisch. Bitte nicht lachen. Adventavit Asinus pulcher et fortissimus. Gemäß der Natur wollt ihr leben, o ihr edlen Stoiker. Welche Betrügerei der Worte. Denkt euch ein Wesen, wie es die Natur ist, verschwenderisch, ohne Maß, gleichgültig, ohne Maß. Ohne Absichten und Rücksichten, ohne Erbarmen und Gerechtigkeit, fruchtbar und öde und ungewiss zugleich. Denkt euch die Indifferenz selbst als Macht. Wie könntet ihr gemäß dieser Indifferenz leben? Leben, ist das nicht gerade ein anders sein wollen? Als diese Natur ist? Ist Leben nicht abschätzen, vorziehen, ungerecht sein, begrenzt sein, different sein wollen? Und gesetzt euer Imperativ gemäß der Natur leben, bedeutet im Grunde so viel, als gemäß dem Leben leben. Wie könntet ihr es denn nicht? Wozu ein Prinzip aus dem machen, was ihr selbst seid und sein müsst? In Wahrheit steht es ganz anders. Indem ihr entzückt den Kanon eures Gesetzes aus der Natur zu lesen vorgibt, wollt ihr etwas Umgekehrtes, ihr wunderlichen Schauspieler und Selbstbetrüger. Euer Stolz will der Natur sogar der Natur eure Moral, euer Ideal vorschreiben und einverleiben. Ihr verlangt, dass sie der Stoa gemäß Natur sei und möchtet alles Dasein nur nach eurem eigenen Bilde Dasein machen. Als eine ungeheure ewige Verherrlichung und Verallgemeinerung des Stoizismus. Mit all eurer Liebe zur Wahrheit zwingt ihr euch so lange, so beharrlich, so hypnotisch da, die Natur falsch, nämlich stoisch zu sehen, bis ihr sie nicht mehr anders zu sehen vermögt. Und irgendein abgründlicher Hochmut gibt euch zuletzt noch die Tollhäusler-Hoffnung ein, dass, weil ihr euch selbst zu tyrannisieren versteht, Stoizismus ist Selbsttyrannei, auch die Natur sich tyrannisieren lässt. Ist denn der Stoiker nicht ein Stück Natur? Aber dies ist eine alte, ewige Geschichte. Was sich damals mit den Stoikern begab, begibt sich heute noch, sobald nur eine Philosophie anfängt, an sich selbst zu glauben. Sie schafft immer die Welt nach ihrem Bilde. Sie kann nicht anders. Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, der geistigste Wille zur Macht, zur Schaffung der Welt, zur Causa prima. Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Und ich kann auch verstehen, was der gute Nietzsche hier schreibt. Aber am Ende des Tages glaube ich eben auch, dass das immer so ein Schwarz-Weiß-Denken ist, ne? Der Stoizismus ist das und das und das. Und ich finde, das Schöne an Philosophie und an der Art und Weise, wie die Vordenker, die vor uns gelebt haben, eben ihre Gedanken zusammengeschrieben haben, ist, dass es ja nicht eine Philosophie geben muss, eine Lebensphilosophie, nach der man leben muss, sondern dass man sich eben verschiedene Grundsätze und verschiedene Bestandteile der einzelnen Philosophien ja auch bedienen kann und sich so seine eigene Lebensphilosophie oder sich so, wie Nietzsche jetzt sagen würde, sich seine eigene Welt schaffen kann und will. Und deshalb, ich verstehe den Ansatz, aber ich finde es auch ein bisschen hart gesagt, ne, weil man so wieder sehr in Schubladen denkt, gefühlt. Aber wahrscheinlich wollte das Nietzsche auch eben so kontrovers auch schreiben. Weiter geht's. Der Eifer und die Feinheit. Ich möchte sogar sagen, Schlauheit, mit denen man heute überall in Europa den Probleme von der wirklichen und scheinbaren Welt auf den Leib rückt, gibt zu denken und zu horchen. Wer hier im Hintergrunde nur einen Willen zur Wahrheit und nichts weiter hört, erfreut sich gewiss nicht der schärfsten Ohren. In einzelnen und seltenen Fällen mag wirklich ein solcher Wille zur Wahrheit irgendein ausschweifender und abenteuernder Mut, ein Metaphysiker-Ehrgeiz des verlorenen Posten noch dabei behelligt sein, der zuletzt eine Handvoll Gewissheit immer nach einem ganzen Wagen schöner Möglichkeiten vorzieht. Es mag sogar puritanische Fanatiker des Gewissens geben, welche lieber noch sich auf ein sicheres Nichts als auf ein ungewisses Etwas sterben legen. Aber dies ist Nihilismus und Anzeichen einer verzweifelnden, sterbensmüden Seele. Wie tapfer auch die Gebärden einer solchen Tugend sich ausnehmen mögen. Bei den stärkeren, lebensvolleren, nach Leben noch durstigen Denkern scheint es aber anders zu stehen. Indem sie Partei gegen den Schein nehmen und das Wort perspektivisch bereits mit dem Hochmut aussprechen, indem sie die Glaubwürdigkeit ihres eigenen Leibes ungefähr so gering anschlagen, wie die Glaubwürdigkeit des Augenscheins, welcher sagt, die Erde steht still, und dermaßen anscheinend gut gelaunt den sichersten Besitz aus den Händen lassen. Denn was glaubt man jetzt sicherer als seinen Leib? Wer weiß, ob sie nicht im Grunde etwas zurückerobern wollen, das man ehemals noch sicherer besessen hat. Irgendetwas vom alten Grundbesitz des Glaubens, von ehedem, vielleicht die unsterbliche Seele, vielleicht den alten Gott, kurz Ideen, auf welchen sich besser, nämlich kräftiger und heiterer leben ließ, als auf den modernen Ideen. Es ist Misstrauen gegen diese modernen Ideen darin. Es ist Unglauben an alles das, was gestern und heute gebaut worden ist. Es ist vielleicht ein leichter Überdruss und Hohn eingemischt, der das Brickabrack von Begriffen verschiedenster Abkunft nicht mehr aushält. Als welches sich heute der sogenannte Positivismus auf den Markt bringt. Ein Ekel des verwöhnteren Geschmacks vor der Jahrmarktsbuntheit und Lappenhaftigkeit aller dieser Wirklichkeitsphilosophaster, an denen nichts neu und echt ist als die Buntheit. Man soll darin, wie mich dünkt, diesen skeptischen, antiwirklichen und Erkenntnismikroskopieren von heute recht geben. Ihr Instinkt, welcher sie aus der modernen Wirklichkeit hinwegtreibt, ist unwiderlegt. Was gehen uns ihre rückläufigen Schleichwege an? Das Wesentliche an ihnen ist nicht, dass sie zurück wollen, sondern dass sie weg wollen. Etwas Kraft, Flug, Mut, Künstlerschaft mehr, und sie würden hinaus wollen und nicht zurück. So, und damit sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Ich finde interessant, dass Nietzsche im Vergleich zu dem, was wir vorher gelesen haben, schon deutlich direkter und auch praktischer schreibt. Also wie, als würde man mit ihm reden, aber natürlich auf einem sehr gehobenen Level. Das kann man jetzt mit Stammtisch Gelaber nicht wirklich vergleichen. Aber schon interessant, wie er auch so ein bisschen die Philosophien hops nimmt, also beispielsweise mit den Stoikern. Wenn ihr mir jetzt noch zuhört, vielen lieben Dank dafür, dass ihr noch dran seid. Folgt doch gerne meinem Podcast und ich würde mich total freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. In diesem Sinne, bis bald.